Dieser Podcast wird unterstützt von Fruitz, Österreichs digitale Vermögensverwaltung.
Ja, wir haben eine Flussfahrt gemacht, also auf der Donau. Und Station ist auch hier in Wien. Und müssen schon sagen, ist schon imposant, also toll.
The architecture. Oh, it's the history, I guess. I really like this. It's attached to the history.
Ich finde es auch schön zu sehen, wie die verschiedenen Stadtteile leben. Man hat das alte Wien und wenn man dann rüber zur Donau geht, mit dem neuen Wien, mit den neuen Hochhäusern.
I like all the parks. There's so many parks here.
In der Wiener Innenstadt tummeln sich in diesen Tagen, wie jedes Jahr, die Sommertouristen. Die österreichische Hauptstadt zieht Urlaubende aus aller Welt an. Mehr als 7 Millionen Menschen haben Wien im vergangenen Jahr besucht. Aber nicht nur für Sightseeing ist Wien beliebt, sondern auch für die Menschen, die hier leben.
Zum dritten Mal in Folge wurde Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Das zeigen gleich mehrere Studien, unter anderem der britischen Wochenzeitung The Economist.
Da geht es zum Beispiel um Infrastruktur, Gesundheitssystem, Schulen und Kindergärten, der Wohnungsmarkt. Und hier schneidet Wien tatsächlich in den meisten Themen wirklich sehr gut ab.
Es gibt allerdings auch einen Aspekt, bei dem Wien gar nicht gut wegkommt. Oder besser gesagt, die Wienerinnen und Wiener.
Demnach fühlen sich internationale Fachkräfte nur in Kuwait weniger willkommen. Also das ist der letzte Platz und wir sind der vorletzte Platz.
Die Wienerinnen und Wiener gelten als unfreundlich. Stimmt das? Oder liegt es vielleicht eher daran, dass die internationalen Besucher den Wiener Schmäh einfach nicht verstehen?
Den Wiener Humor, den ich hasse, den. Dieses unfreundliche Sein und dieses Rumnörgeln. Manchmal denke ich mir so, gern, bitte sei doch still einfach.
Das Wesen von Wien, da ist der Wiener Grant, also die schlechte Laune, in einer Kombination mit dem Schmäh. Also mit dem Spaß machen.
Im Ernst charakterisiert es nach meinem Verständnis eigentlich die Fähigkeit, charmant und geistreich zu plaudern.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria wollen wir wissen, wie lebenswert Wien tatsächlich ist. Dazu machen wir einen Selbsttest. Und wir sprechen mit Besuchern, Expats und einer Stadtpsychologin darüber, was es mit dem Wiener Schmäh und dem Grant auf sich hat.
Guten Morgen. Ich bin unterwegs in die Redaktion. Es ist kurz nach 8 und obwohl ich in einem schon eher Randbezirk wohne, habe ich eigentlich 3 verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit den Öffis ins Zentrum fahren könnte. Ich nehme jetzt mal heute die Straßenbahn, weil das am entspanntesten ist. Brauche ich nicht umsteigen.
Wir nehmen Sie heute mal mit durch einen typischen Tag in Wien. Beziehungsweise nimmt Margit Sie mit. Ich sitze ja in Berlin, wo der Himmel gerade grau ist, während in Wien gemeinerweise die Sonne scheint.
Und so ein klassischer Tag in Wien beginnt für die meisten Menschen mit dem Weg zur Arbeit.
Landstraße. Umsteigen zu 3.
Also ich hatte Glück. Ich habe gleich eine Straßenbahn erwischt und musste gar nicht warten. Das heißt, ich habe es in unter einer halben Stunde in die Redaktion geschafft. Und sogar eine klimatisierte Straßenbahn erwischt. Also besser geht's eigentlich nicht.
Zugegeben, ganz so reibungslos funktioniert das nicht immer. Es gab auch schon Tage, an denen ich doppelt so lang unterwegs war. Gerade jetzt im Sommer sind Baustellen ein großes Thema in der Stadt, was sich auch auf die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auswirkt.
Wie zufrieden sind Sie denn mit den Öffis in Wien?
Momentan nicht so sehr, aber an sich sehr. Also ich bin überzeugte Öffi-Fahrerin, habe mein Auto verkauft.
Normalerweise pünktlich, normalerweise sauber. Halt mega gut für klimafreundliches Leben. Echt fein.
Ja, ich finde es gut, ich bin zufrieden.
Ja, kommt man gut von A nach B.
So ist es, aber allerdings in letzter Zeit gibt es sehr viele Störungen.
Das öffentliche Verkehrsnetz in Wien ist einer der Gründe, weshalb die Stadt auch 2024 mal wieder als lebenswerteste Stadt ausgezeichnet wurde.
Ja, also dazu muss man mal sagen, es gibt tatsächlich mehrere so internationale Erhebungen, die Wien immer wieder mal attestieren, dass es eine sehr lebenswerte Stadt sei und zuletzt eben regelmäßig, dass es auch tatsächlich die lebenswerteste Stadt von den Untersuchten sei. Unsere Kollegin Anna-Julia Fink vom Standard hat sich diese Erhebungen genauer angeschaut. Die aktuellste und auch die am meisten zitierte sind da unter anderem die von der britischen Economist-Gruppe einerseits und dann die Studie des internationalen Beratungsunternehmens Mercer. Befragt werden für diese Studien sogenannte Expatriates oder kurz Expats. Das sind Ausländerinnen und Ausländer, die angestellt sind in einem Unternehmen und von diesem Unternehmen für eine bestimmte befristete Zeit ins Ausland entsandt werden. Also das sind Angestellte und nicht Selbstständige und das ist natürlich eine Form von gewissermaßen privilegierter Migration. Die Studien werden eigentlich für die internationalen Unternehmen gestellt, die ihre Mitarbeitenden in verschiedene Länder schicken, damit die dann sehen können, wo es besonders attraktiv ist, sich für ein paar Jahre niederzulassen.
Das heißt also, für diese Erhebungen zählt nicht die Meinung aller Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt, sondern die einer speziellen Gruppe, nämlich der Expats. Mit allem, was für sie wichtig ist.
Wenn man jetzt die Mercer-Studie beispielsweise hernimmt, dann fließen da nicht nur die Angaben von diesen Expats hinein, sondern eben auch Daten von Behörden und Institutionen. Das geht von Regierungsberichten über Berichten von Ministerien bis hin zu der Frage, ob eine Reisewarnung gilt oder so.
Aus den gesammelten Informationen entstehen dann Berichte aller untersuchten Standorte. Bei Mercer sind das 230 Städte weltweit. Und die werden dann nach bestimmten Kriterien beurteilt und in einem Ranking gelistet.
Diese Kriterien, das sind so an die 40 und die wiederum sind in 10 Kategorien unterteilt. Da geht es zum Beispiel um Infrastruktur, Gesundheitssystem, Schulen und Kindergärten, Kriminalität, Natur und Umwelt, aber auch Kultur und andere Freizeitangebote oder auch eben das politische, wirtschaftliche Umfeld, der Wohnungsmarkt. Natürlich, sagt unsere Kollegin, kann sich die Beurteilung der Expats von dem unterscheiden, wie Einheimische eine Stadt oder ein Land wahrnehmen.
Also wenn zum Beispiel Expats über Infrastruktur sprechen, dann geht es jetzt nicht nur um die öffentlichen Verkehrsmittel, schon auch, aber eben nicht nur, sondern auch um die Frage der Flugverbindung. Oder wenn jetzt Expats auf Schulen beispielsweise schauen, dann geht es auch um die Frage, wie viele internationalen Schulen sind beispielsweise dort. Es gibt aber natürlich bei bestimmten Punkten schon auch Überschneidungen, also zum Beispiel allen voran, wenn es um Kriminalität und Sicherheit geht.
Was die Kriminalität betrifft, macht Wien zurzeit immer mal wieder negative Schlagzeilen. Jugendbanden, Drogenkriminalität, Messerstechereien. Wir haben ja auch hier im Podcast schon öfter über solche Fälle berichtet. Auf die jüngsten internationalen Erhebungen unter Expats haben sich die aber nicht ausgewirkt. Sicherheit wird nach wie vor mit der höchsten Punktzahl bewertet, nämlich 100 von 100.
Also Wien ist ja auch, wenn man es mit anderen Großstädten vergleicht und sich auch internationale Studien ansieht, zum Beispiel tatsächlich sehr sicher, vor allem für eine knapp 2 Millionen Stadt.
Hört man sich auf der Straße um, dann kann man aber sagen, dass das Sicherheitsgefühl bei manchen Bewohnerinnen und Bewohnern zumindest etwas angekratzt ist.
Ich habe mich schon sicherer gefühlt. Die Angriffe auf Passanten werden immer mehr und mehr und mehr.
Haben Sie da selber schon mal was erlebt?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Es geht, ja, es geht, wenn man nicht so unbedingt abends unterwegs ist oder krank oder so.
Ich wohne zwar am Üppenplatz, aber ich fühle mich trotzdem sicher.
Also auch wenn ab und zu was passiert?
Geschossen wird oder sonst was, ja.
Eine Millionenstadt ist eh nichts im Verhältnis zu anderen.
Ja, die Kriminalität hat natürlich jetzt sehr zugenommen in gewissen Bezirken, aber im Prinzip kann man sagen, man lebt schon sehr sicher hier.
Was Expats in den Studien außerdem besonders gut bewerten, das sind das Bildungs- und das Gesundheitssystem der Stadt. Man kann das Kind an die öffentliche Schule schicken. Die Universitäten kosten vergleichsweise sehr wenig, wenn man es mit anderen Städten vergleicht. Es gibt eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung, die hat natürlich auch ihre Probleme, aber niemand verschuldet sich jetzt nur, wenn man ins Krankenhaus kommt.
Und auch das Wohnen ist in Wien noch leistbarer als in anderen europäischen Großstädten.
Die Mieten steigen zwar, sind aber auch im Vergleich mit anderen Metropolen noch mal niedriger als anderswo.
Dass Wohnen in Wien so viel günstiger ist als zum Beispiel in Berlin, das liegt vor allem am sozialen Wohnungsbau. Darüber haben wir schon mal eine eigene Folge gemacht, die verlinken wir Ihnen in den Shownotes.
Und es gibt noch weitere Punkte, die Wien lebenswert machen. Das politische System ist stabil, es gibt eine hohe soziale Absicherung, einen Arbeitnehmerschutz.
Viele dieser sozialen Leistungen kann sich die SPÖ-geführte Stadtregierung auf den Hut schreiben, sagt unsere Kollegin Anna-Julia Fink.
Seit 1945 sind nämlich die Sozialdemokraten in Wien durchgehend an der Macht. Man spricht deshalb auch vom roten Wien. Dass Wien immer wieder auf Platz 1 bei diesen Rankings landet, das macht sich fürs Image der Politik natürlich gut.
Als Wiener Bürgermeister freue ich mich ganz besonders, dass unsere Stadt zum wiederholten Male in verschiedenen internationalen Rankings nicht am zweiten, nicht am dritten Platz gereiht worden ist, sondern zum wiederholten Male den ersten Platz belegt hat.
Das sagt zum Beispiel der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig in einem Werbevideo auf YouTube.
Die Stadtregierung klopft sich da natürlich auch immer wieder mal öffentlich auf die Schultern und das ist auch verständlich.
Wir wollten aber auch noch mit jemandem sprechen, der selbst als Angestellter aus dem Ausland nach Wien gezogen ist.
Ja, grüß Gott.
Das ist Walter Mayer. Er ist seit 1989 Auslandskorrespondent beim Spiegel, berichtet heute über Ost-Mitteleuropa und hat schon in verschiedenen Städten weltweit gelebt.
Wien, Moskau, Rom und jetzt wieder Wien seit 2019.
Walter Mayer kann also gut vergleichen, wie lebenswert die Stadt nun wirklich ist. Bevor er Ende der 90er Jahre zum ersten Mal nach Wien gezogen ist, hat er jahrelang in Berlin gewohnt.
Damals hat für Wien, wie heute, eigentlich auch beruflich viel gesprochen. Die Nähe zum Balkan eben, das ist ja eher meins. Und außerdem muss man wissen, das Wienerische ist eigentlich ein ostbayerischer Dialekt. Das ist also sozusagen ein Heimspiel für mich. Ich komme aus der Nähe von München. Und insofern ganz gute Startvoraussetzungen.
Ob Wienerisch nun ein ostbayerischer Dialekt ist oder ganz Bayern vielleicht eher ein kleiner Teil von Westösterreich, darüber lässt sich vermutlich streiten.
Walter Mayer fühlt sich jedenfalls sofort wohl in Wien. Das liegt einerseits daran, dass die Anfänge der 2000er spannende Zeiten für Journalisten sind.
Weil damals entstand die Regierung unter Beteiligung von FPÖ und Jörg Haider. Es gab also viel zu tun.
Aber nicht nur deshalb gefällt es ihm in Wien. Und das ist auch bis heute so.
Die Stadt funktioniert einfach. Tipptopp, man sieht sozusagen, wofür man diese Steuern zahlt und zwar nicht wenige. Also es ist irgendwie ablesbar. Das rote Wien sozusagen tut sehr, sehr viel für das Funktionieren des täglichen Lebens, allen voran öffentlichen Verkehrsmittel.
Die Öffis scheinen wohl für alle ein wichtiger Punkt zu sein. Und wenn ich daran denke, wie oft in Berlin die S-Bahn ausfallen oder völlig überfüllt sind, dann kann ich schon verstehen, warum.
Es ist wichtig fürs Hin- und Herkommen und fürs Wohlbefinden.
Was unser Kollege Walter Mayer außerdem besonders an Wien schätzt, das ist die Natur.
Es ist sehr viel Grün, sehr viel Wasser und letztendlich in jeder Himmelsrichtung eine andere Landschaft. Also du hast im Osten die Puster, im Norden das Weinviertel, im Süden das Hochgebirge und im Westen den Wienerwald. Das heißt, man kann sich an jedem Wochenende für eine andere Himmelsrichtung entscheiden und es wird nicht langweilig. Und das alles in ziemlich überschaubarer Entfernung.
Das sehen auch die Befragten aus der Mercer-Studie so. Immerhin 93,5 von 100 Punkten gibt es für die Kultur und die Umgebung. Dazu gehören nicht nur die vielen Ausflugsziele, sondern auch kulturelle Möglichkeiten, Events oder Essen und Trinken.
Es wird Mittag und ich verbringe ausnahmsweise mal meine Mittagspause im Stadtpark, der gleich in der Nähe unserer Redaktion ist. Und ich muss sagen, ich frage mich, warum ich nicht öfter da bin. Es ist wirklich total nett. Mit dem Teich, wo die Enten herumschwimmen. Man findet Schatten auch an so einem heißen Tag wie heute. Die Parks werden ja in Wien auch immer wieder genannt, dass sie so besonders schöne Plätze sind und dass diese die Stadt so lebenswert machen. Und ich muss sagen, es sind auch einige Leute unterwegs.
Wien ist eine großartige Stadt. Erstens einmal ist sie sehr sauber. Dann bietet sie sehr viel an kulturellen Sachen, auch an Museen, Denkmälern. Also schauen Sie da im Stadtpark zum Beispiel. Also es kommen sehr viele Touristen und jeder ist begeistert.
Die Freizeiteinrichtungen, die Möglichkeiten, Sommer und Winter was los, im Herbst und Frühling auch.
Das soziale Netz ist sehr dicht und arme Leute, Leute, die wenig Geld haben, bekommen hier mehr als in anderen vergleichbaren Städten.
Zum Mittagessen gab es dann für mich noch einen veganen Schnitzelburger. Also sogar wenn man kein Fleisch isst, bekommt man hier typisch österreichische Kost.
Da werde ich dann doch ein bisschen neidisch, während ich an meiner Stulle esse und aus dem Fenster auf die Straße schaue, wo mal wieder Müll verstreut liegt. Berlin galt ja mal als arm, aber sexy. Aber in der Umfrage des Economist liegt Berlin jetzt gerade mal auf Platz 21. Und überhaupt hat es keine einzige deutsche Stadt im Ranking in die Top 10 geschafft. Hamburg und München liegen sogar nur auf Platz 27.
Ich bin gerade schon am Überlegen, ob ich es meinem Kollegen Walter Mayer einfach nachmachen soll und auch von Berlin nach Wien ziehen soll.
Ja, also mich wird es auf jeden Fall freuen, aber wart vielleicht noch einen kleinen Moment, Lucia, bevor du deinen Koffer packst. Es gibt da noch einen kleinen, aber nicht ganz unwichtigen Aspekt, über den wir auch noch sprechen sollten.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruitz, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Inside Austria kannst du Fruitz jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruitz.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Also es ist so, das Fazit für sowohl Österreich als auch Wien letztlich lautet in diesen Studien, es ist hier sehr schön, aber es ist auch sehr einsam.
Viele Expats, das sagt unsere Kollegin Anna-Julia Fink, haben Schwierigkeiten, in Wien Freundschaften zu knüpfen. Vor allem, was die Willkommenskultur angeht, schneidet Österreich sehr schlecht ab.
Demnach fühlen sich internationale Fachkräfte nur in Kuwait weniger willkommen. Also das ist der letzte Platz und wir sind der vorletzte Platz.
Die Menschen in Wien werden von den Expats als unfreundlich wahrgenommen.
Also insgesamt sagen dann viele, Österreich sei wesentlich weniger herzlich, als man es kennen würde und vor allem auch sehr misstrauisch und auch schwer zugänglich. Also tatsächlich wird beschrieben, dass es nicht so leicht sei, hier Freundschaften zu schließen.
Und dieser Eindruck bestätigt sich auch bei unserer kleinen Umfrage.
Na, also da wird man angepflegelt teilweise oder wenn man in den Bussen fährt und man kennt sich noch nicht so aus, dann schau auf die Karten und solche Dinge.
Dieses unfreundliche Sein und dieses Rumnörgeln. Manchmal denke ich mir so, gell, bitte sei doch still einfach, weil es ist meistens kein Problem, was aber zu so einem Riesenproblem gemacht wird.
Es sind nicht nur die Expats, die Wien einen, naja, etwas speziellen Umgangston attestieren.
Also das Wesen von Wien, da ist der Wiener Grant, also die schlechte Laune in einer Kombination mit dem Schmäh, also mit dem Spaß machen.
Das ist Cornelia Ehmeier. Sie ist Stadtpsychologin und erforscht das Wesen von Städten. Dazu führt sie qualitative Interviews mit ganz unterschiedlichen Menschen, die in der Stadt leben. Vor allem auch mit Alteingesessenen. Und die kommen offenbar zum selben Ergebnis wie die Expats.
Die Wiener haben sich selbst ungefähr 50 negative Eigenschaften gegeben. Also das war nicht zum Ankreuzen, sondern die haben selbst über sich so gesprochen, wie man es jetzt kennt.
Der raue Umgangston scheint tatsächlich ein Teil der Identität von Wien zu sein.
Aber gleichzeitig, dass man mit einem Augenzwinkern draufschaut. Also man spricht über sich selbst schlecht, aber gleichzeitig macht man das absichtlich, um sich vielleicht ein bisschen interessanter zu machen.
Das sind jetzt gerade schon zwei Begriffe gefallen, die wir an dieser Stelle vielleicht für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer genauer erklären müssen. Den Schmäh und den Grant.
Ein glücklicher Wiener.
Na klar, ich glaube, sie haben nur mit Ranzerte zum Tor.
Das ist Arsch da.
Das ist ja Wahnsinn.
Dreh haben wir da, Arsch haben wir da.
Ja, schön.
Arsch ist da.
So kann er klingen, der Wiener Grant. Hier zu hören in einem Zusammenschnitt der ORF-Kultsendung Alltagsgeschichten.
Also es ist ein bisschen ist das ja Singsang der Wiener Grant und das typische Wiener Lied ist ja das Raunzen.
Raunzen, also ich würde das jetzt mal mit sowas wie Meckern übersetzen, aber ich glaube so richtig trifft es auch nicht, oder Margit?
Ja, man kann sich das so vorstellen. Also in Wien gibt es einfach immer irgendetwas, über das man jammern kann. Sei es, dass man 3 Minuten auf die Straßenbahn warten muss oder ganz einfach auch das Wetter.
Wenn man Raunzen ausspricht, dann weiß man es schon, dann spürt man schon ein bisschen, oder? Dann kann man die Melodie da drinnen spüren.
Raunzen. So ungefähr?
Ja, lassen wir es mal gelten. Das Raunzen findet man übrigens auch immer wieder in der Wiener Kunst. Eine Figur, die den Wiener Grant verkörpert, ist zum Beispiel der Herr Karl. Das ist ein Kabarett- und Theaterstück von Helmut Qualtinger und Karl Merz. Das wurde 1961 im österreichischen Fernsehen uraufgeführt.
Rauchen verboten, das habe ich gern. Also, ihr riecht das um? Naja, wenn Sie, also, Sie rauchen auch nicht, nein, ist eh besser. Sag Ihnen furchtbar.
Der Wiener Herr Karl hält einen etwa einstündigen Monolog und gibt dabei tiefe Einblicke in die österreichische Seele. Es geht um Wehleidigkeit und Hinterfotzigkeit.
und auch um Mitläufertum im Nationalsozialismus, was in den 60er Jahren in Österreich ja noch kollektiv verdrängt wurde.
Zeitgenössischere Verarbeitung des Wiener Grants kann man zum Beispiel auf Instagram finden. Unter dem Namen Wiener Alltagspoet sammelt der Wiener Andreas Reiner typische Alltagssituationen in der Stadt.
Kebabstand. Dame sieht Falafel in der Auslage. Dame?
Was sind das für Knädel?
Was für Expats wahrscheinlich entweder gar nicht zu verstehen ist oder eben unfreundlich klingt, das bezeichnet Cornelia Ehmeier als Kulturtechnik. Eine spezifische Art, in der Großstadt miteinander umzugehen.
Großstädte haben das ein bisschen so an sich, dass man nicht so menschenfreundlich ist. Und ein bisschen hängt es auch mit der Todessehnsucht zusammen.
Die Todessehnsucht, auch so eine Wiener Eigenschaft. Sigmund Freud hat ja immerhin in der österreichischen Hauptstadt den Todestrieb entdeckt.
Und eine berühmte Sehenswürdigkeit in Wien ist der Zentralfriedhof. Das ist mit über 300.000 Gräbern der größte Friedhof in Europa.
Was in L.A. der Walk of Fame ist, in Wien der Walk of Graves. Der Wiener Zentralfriedhof schmückt sich mit wunderschönen Gräbern, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Aber schauen wir doch hinein, wen wir entdecken, hier bei den Ehrengräbern.
Hier stellt der YouTube-Account Travel Food and Comedy diese Wiener Sehenswürdigkeit vor. Ehrengräber haben auf dem Friedhof zum Beispiel der Ex-Kanzler Bruno Kreisky, Kaiserin Sissi oder auch der Popsänger Falco.
Aber selbst hier gibt es natürlich die Super-VIPs. Nicht nur Franz Schubert, sondern auch der gute alte Beethoven. Den Österreich natürlich für sich reklamiert.
Neben dem Zentralfriedhof gibt's in Wien auch die berühmte Kapuzinergruft, in der sich die sterblichen Überreste von fast 150 Habsburgern befinden. Der österreichische Schriftsteller Helmut Qualtinger hat mal gesagt, in Wien musst erst sterben, damit sie hochleben lassen. Aber dann lebst lang.
Es gibt wohl keine andere Stadt, die das Thema Tod so sehr zum Kult erhebt wie Wien.
Und dieses Düstere, das drückt sich dann eben auch im Humor aus. Womit wir zum zweiten Begriff kommen, der mit dem Wiener Grant zusammenhängt, nämlich der Schmäh.
Ja, das ist dieses ironische Umgehen mit Lebenssituationen. Also, dass man zwar jammert, aber gleichzeitig weiß man selber, es geht einem nicht so schlecht oder man macht irgendwie eine besondere Form von Scherzen draus.
Zum Beispiel nochmal das Thema Tod. Es gibt auf dem Wiener Zentralfriedhof das Angebot, in einem Sarg Probe zu liegen.
Wenn man sagt, Probe liegen im Holzpyjama. Ja? Das heißt, man geht jetzt Probe liegen in den Sarg. Und ich finde, das ist halt Wiener Schmäh, dass der Sarg Holzpyjama heißt. Ja? Und dass aus diesem Unausweichlichen doch wieder irgendwie so ein bisschen was Nettes wird. Ja? Und das, finde ich, zeigt das vielleicht so irgendwie, diese spezielle Form des Humors.
Ein anderes Beispiel ist das Marketing der Wiener Bestattung. Die verkaufen da zum Beispiel Turnbeutel mit dem Slogan »Ich turne bis zur Urne«. Luftmatratzen in Sargform oder Zigarettenetuis mit der Aufschrift Rauchen sichert Arbeitsplätze.
Oh mein Gott.
Ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber im Wiener Schmäh wird nicht nur der Tod nicht verpackt, sondern auch Boshaftigkeiten aller Art.
Also sag mal, vielleicht zum Beispiel, wenn jemand sagt, meine Frau, heute schauen wir aber wieder besonders gut aus. Es kann natürlich eigentlich entschlüsselt bedeuten, sie haben aber ganz schön an Gewicht zugelegt. Aber wenn man das nicht versteht, dann nimmt man es auch nicht übel.
Das ist nochmal unser Kollege Walter Mayer. Wir wollten von ihm wissen, wie es ihm mit dem Schmäh ergeht und ob er die Wiener auch als unfreundlich empfindet.
Nee, überhaupt nicht. Also schon damals nicht und bis heute nicht.
Walter Mayer kann die Bewertung der Expats nicht nachvollziehen. Es sei ihm auch nicht schwerer gefallen, in Wien Freundschaften zu knüpfen, als zum Beispiel in Rom oder in Moskau. Allerdings hat er als gebürtiger Bayer womöglich auch einen kleinen Vorteil gegenüber Fachkräften aus den USA, aus Frankreich oder Lateinamerika.
Ich glaube tatsächlich, ich versuche jetzt momentan Hochdeutsch zu sprechen, aber dass die Sprache schon sehr viel ausmacht. Zum Entschlüsseln der ganzen Subtexte, die es hier gibt, Untertöne, Codes.
Walter Mayer vermutet, dass die Kontaktaufnahme zwischen Expats und Einheimischen oft schon an den sprachlichen Barrieren scheitert. Klassische Expats leben ja oft nur für wenige Jahre in der Stadt und sie arbeiten für einen internationalen Konzern.
Ich kann mir diese zum Teil wirklich wahnsinnig negativen Bewertungen eher so erklären, dass die natürlich auch bei 3 bis 5 Jahren keine besondere Neigung haben, Deutsch zu lernen, geschweige denn Wienerisch, was nochmal in Potenz rätselhafter ist.
Der Grant und der Schmäh, die lassen sich halt nicht so einfach übersetzen und werden deshalb häufig missverstanden.
Mit den sprachlichen Missverständnissen oder Nichtverstehen, daraus leiten sich ja auch Dinge ab. Man deutet möglicherweise Gesten falsch oder eine Tonlage.
Versteht man den Schmäh aber erstmal, sagt Walter Meyer, kann man ihn durchaus schätzen lernen, sogar als Zugezogener.
Also das dazugehörige Verb heißt ja Schmäh fühlen und im Ernst charakterisiert es nach meinem Verständnis eigentlich die Fähigkeit, charmant und geistreich zu plaudern. Verbindet sich gar nicht mal mit bestimmten Begriffen, sondern eher mit einer Form der Gesprächsführung und der Unterhaltsamkeit. Wie gesagt, kann auch durchaus mit sehr viel kunstvoll verborgener Boshaftigkeit einhergehen.
Vielleicht hat man es als Bayer also leichter, die vermeintliche Unfreundlichkeit als Grant und Schmäh zu entschlüsseln. Wobei die Österreicher sogar ein eigenes Wort für die Deutschen geschaffen haben, das eigentlich nicht so schmeichelhaft gemeint ist.
Wissen Sie, was Sie sind? Ein blöder, bornierter Deutscher.
Scheiß Biffke, die soll man ein Leben lang aushalten.
Verschwindet, Biffke!
Spätestens seit dem Erfolg der Piefke-Saga, eine österreichische Fernsehfilmreihe aus den 90ern, hat sich die mal mehr, mal weniger scherzhaft gemeinte Bezeichnung für Deutsche durchgesetzt.
Dieser Sammelbegriff Piefke, der ja eigentlich von einem preußischen Komponisten kam, der den Siegesmarsch nach dem Sieg über die Österreicher bei Königgrätz komponiert hat, der ist inzwischen ja so eine Art Gattungsbegriff für alle Deutsche, benennt aber im Ernst eher Verhaltensweisen, also so besonders schnarrende Tonlage, belehrend, besserwissend.
Typisch Deutsch halt. Wer sich so verhält, der fängt sich auch schnell mal den Ruf als Piefke ein.
Und wenn bei näherer Bekanntschaft sich herausstellt, dass dieser oder jener Deutsche diese Klischees nicht erfüllt, dann ist er sozusagen auch kein Piefke im klassischen Sinn.
Und was die internationale Bewertung der Freundlichkeit angeht, da haben Deutschland und Österreich übrigens sogar was gemeinsam. Deutsche Städte schneiden im Expert-Ranking nämlich auch sehr schlecht ab, was Willkommenskultur und Offenheit der Menschen angeht. In Berlin haben wir sogar auch einen eigenen Begriff für die lokale Unfreundlichkeit, nämlich die Berliner Schnauze. Das beschreibt eine sehr direkte und manchmal auch spöttisch süffisante Art zu meckern. Da ist der Wiener Schmäh zumindest subtiler, meint unser Kollege Walter Meyer.
Um nochmal auf die angeblich unhöflichen Wiener zurückzukommen, das finde ich, das Niveau liegt schon im Großen und Ganzen über dem von Berlin. Jetzt mal raunzende Kellner ausgenommen.
Die raunzenden Kellner im Wiener Kaffeehaus, die sind nochmal eine Geschichte für sich.
Die Wiener nennen sie ihr zweites Zuhause. Marmortischchen, Tourneestühle und überdimensionale Kronleuchter. Seit dem 17. Jahrhundert hat sich an dieser Atmosphäre wenig geändert.
Die typischen Wiener Cafés, die hier in einem ZDF-Beitrag beschrieben werden, gehören sicher auch zum Wesen der Stadt. 2011 wurde die Wiener Kaffeehauskultur sogar zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erklärt. Und was gehört zur Kaffeehauskultur dazu, wie die Zeitungen in der Auslage und die Sachertorte in der Vitrine? Der raunzende Kellner.
Das ist nicht immer schlechte Laune, sondern irgendwo stand mal geschrieben, dass Wiener Kellner, speziell im Bräunerhof oder so, wo alle wegen Thomas Bernhard hinrennen, besonders unfreundlich sind. Und ich glaube, irgendwann verwandelt sich das dann in Realität und die sind dann tatsächlich so.
Der Grant in den Wiener Cafés hat inzwischen schon sowas wie Kultstatus. Touristen kommen teils extra in die großen Kaffeehäuser im Zentrum, um bei der Bestellung höchstpersönlich von einem Kellner angeraunzt zu werden.
Und nicht nur Reiseführer werben mit dem Wiener Grant. Bei unserer Recherche sind wir auf ein kleines Unternehmen gestoßen, das einen Schnaps unter diesem Namen anbietet. Und wie der Wiener Grant so schmeckt, das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Aus rein investigativem Interesse natürlich.
Hallo.
Hallo.
Margit,
Jochen. Hallo.
Freut mich, dass du so kurz für dich bist.
Ja, kein Problem, kein Problem.
Schauen wir rein?
Setzen wir uns rein.
Ja, ich glaub, gerne. Ist
unser kleiner Selbsttest in dieser Folge endet, wie sollte es anders sein, in einem traditionellen Wiener Kaffeehaus. Ich habe mich hier zur Verkostung mit Jochen Kammerer verabredet, einem der Eigentümer des Wiener Grant.
Ah, ich hätte gerne einen doppelten Espresso und einen Grantkrapfen.
Gerne.
Bitte.
Ich probiere bitte diesen Kaffee.
Café Wiener Grand, aber ohne Schrankens.
Den Wiener Grand gibt es nicht nur als Schnaps, sondern auch als Kaffee-Variation, als kleines Dessert oder als Espresso Grantini. Das ist eine von Jochen Kameras Lieblingsvarianten, sagt er. Das Logo des Getränks ist naheliegend. Ein grantiger Kellner. Jochen Kamerer führt das Unternehmen gemeinsam mit seinem Cousin, der selbst Barkeeper und Kellner ist und deshalb auch die Idee hatte.
Aus diesen Barkeeper- und Kellner-Erfahrungen, die mein Cousin gemacht hat, wollte er einmal einen eigenen Schnaps auch kreieren und aus dem grantig sein, das er so gern war hinter der Bar, aber auch freundlich, ja, ist eben die Idee mit dem Wiener Grant geboren. Und überraschenderweise hat sich diesen Namen noch niemand patentieren oder sonstiges lassen für ein Getränk oder für ein Lebensmittel.
Also schnappen sich die Jungunternehmer den Begriff und kreieren dazu einen Haselnuss-Kaffeeschnaps.
Am Anfang, da hat man viel Haselnuss, ja, und es ist süß und nachher kommt das Bittere. Und das ist genauso wie das Leben in Wien, oder? So süß und zart bitter, nie zu süß. Irgendwann kommt der bittere Nachschlag und das ist irgendwie der Grand.
Okay, schauen wir mal, ob ich das so rausschmecke. Ja, es riecht auf jeden Fall so leicht süßlich, würde ich sagen.
Zugegeben, ich bin jetzt wirklich alles andere als Gastro-Expertin und Werbung für Alkohol, das wollen wir hier sowieso nicht machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich zumindest in den Wiener Beiseln statt Berliner Luft womöglich irgendwann der Wiener Grand durchsetzt. Übrigens wollte ich in diesem Kaffeehaus auch vom Kellner wissen, was der denn vom Klischee des unfreundlichen Obers hält. Und sagen wir so, die Reaktion des gnädigen Herrn war sehr charmant. Aber das war auch nur ein Lokalaugenschein.
Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Beim Schmäh verpacken die Leute ihre Boshaftigkeit in Witze, sodass man dann gar nicht merkt, wenn jemand unfreundlich ist. Und beim Grand wirken die Leute unfreundlich, aber meinen es gar nicht so, oder wie?
Ja, ich weiß, dass sich die Deutschen damit schwer tun.
Die Stadtpsychologin Cornelia Ehmeier sagt, genau diese Gleichzeitigkeit, die wir Deutschen eben nicht so leicht verstehen, die macht das Wesen von Wien aus.
Ein bisschen deppert ist er.
Ja, du auch. Ich stehe ein bisschen auf deppert. Ich gebe es zu.
Also wir können ein Schimpfwort sagen und es lieb meinen. Ne? Und das hängt zusammen, ja. Also das ist schon diese Wiener Ambivalenzdialektik und ich finde, das ist auch ein Zeichen von Intelligenz. Also ich finde, wenn man so einen Schritt zurückgehen kann und diese Dinge verbinden und nicht entweder oder, das ist schon was sehr, sehr Geschicktes, finde ich.
Das passt auch zu der Art und Weise, wie sich die Menschen Wien vorstellen. Bei ihren Studien hat Cornelia Ehmeier nämlich sogar versucht herauszufinden, wie die Stadt Wien als Person aussehen würde.
Die Menschen empfinden sie eher als eine Frau, als eine ältere Frau und als eine Mischung von der Kaiserin Sissi und der Hausmeisterin. Also so, also das geht so in beide Richtungen.
Auf der Homepage der Stadtpsychologin kann man sich dieses Wiener Wesen auch anschauen. Sie trägt ein weißes Kleid und eine Art Haarnetz mit Fledermäusen drin. Sieht wild und auch ein bisschen gruselig aus. Falls Sie sich selbst mal anschauen wollen, wir stellen Ihnen den Link zu dem Bild in die Shownotes.
Was Cornelia Ehmeier auch noch sagt, das Wesen von Wien ist nicht statisch, sondern es verändert sich. Ihre erste Studie hat sie 2003 gemacht und dann 20 Jahre später nochmal eine Follow-up-Befragung.
Also 2003 war schon noch sehr in sich geschlossen, die Klischees, die sehr stark leben, die Musik und die Sisse und so weiter. Und da war auch das Gefühl, es wirkt noch diese düstere Zeit nach aus den 80er, 90er Jahren.
Inzwischen ist das Wesen der Stadt freundlicher geworden, sagt die Psychologin.
Aber es ist immer sehr ambivalent zwischen Tradition und Modern und jetzt ein bisschen modern, aber immer noch grantig.
Der Grant gehört eben einfach zu Wien und wird wohl so schnell auch nicht verschwinden.
Was uns dann noch zu der Frage führt, wie wird sich Wien in der Zukunft weiterentwickeln? Und was muss die Stadt tun, damit sie so lebenswert bleibt?
Ich glaube, die Herausforderungen sind die, dass man die Stadt tatsächlich klimafit macht.
Denn laut Ehmeier zeigt es sich immer deutlicher, dass sozialer Frieden und Klimawandel zusammenhängen.
Die Klimaänderung ist nicht nur eine ökologische Sache, sondern betrifft Arme stärker als Reiche. Ich glaube also, dass die Spannungen steigen wird. Hitze macht aggressiver grundsätzlich. Also Wien ist eine sehr soziale Stadt nach wie vor, aber das Wohnen ist sogar in reicheren Bezirken ein Thema, also das teure Wohnen. Und von meiner Perspektive werden es die sozialen Spannungen sein, mit denen wir umgehen lernen. Und ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft eben wieder ein bisschen ärmer werden.
Aber auch wenn es so kommen sollte, der Grant und der Schmäh werden den Menschen in Wien mit Sicherheit dabei helfen, all diese Herausforderungen zu meistern.
Und dass die Wiener in jedem Fall raunzen werden, davon kann man ausgehen.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns in eine kurze Sommerpause. Das heißt, nächste Woche hören Sie hier nur eine Folge, die wir nochmal aus dem vergangenen Jahr wiederholen, die aber gar nicht an Aktualität eingebüßt hat.
Und danach finden Sie hier statt der regulären Folgen drei große Sommerinterviews, die unser Kollege Scholt Wilhelm mit jeweils drei unterschiedlichen Gästen führen wird. Ab 24. August sind dann Lucia und ich wieder am Start und werden uns für Sie in den österreichischen Wahlkampf stürzen.
Wir hören uns hier also wieder in 4 Wochen. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns folgen oder uns ein paar Sterne dalassen.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Jasmin Yüksel, Tobias Holub und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruitz, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Inside Austria kannst du Fruitz jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruitz.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.